Bremen 2 Gesprächszeit.
Gesundheit ist das wichtigste Gut, das wir haben. Viele beziehen das sofort auf den Körper und vergessen dabei die seelische Gesundheit. Dabei gehört ja oft beides einfach zusammen. Nichts davon ist weniger wichtig. Um die seelische Gesundheit geht es diese Woche in der Gesprächszeit und ich freue mich sehr auf diese Stunde und das, was wir lernen können über die Kraft der Musik. Mein Gast ist kurz zusammengefasst Professor für biologische und Musikpsychologie, Stefan Kölsch. Hallo, Herr Kölsch.
Hallo.
Oder wäre Musikneurologe jetzt treffender?
Ja gut, kann man sich im Prinzip aussuchen. Ich bin von Haus aus Hirnforscher. Meine Professur hier heißt eigentlich für biologische und medizinische Psychologie. Und das kommt daher, dass Hirnforscher sich oft nicht nur dafür interessieren, was im Hirn vor sich geht, sondern eben auch für das, was außerhalb des Gehirns als Effekt dessen, was im Gehirn passiert, geschieht. Und das bezieht zum Beispiel auch Dinge im Körper mit ein, die für die Gesundheit wichtig sind.
Ihre Vita ist sehr, sehr spannend, um das mal vorwegzunehmen. Die reicht von Bremen nach Bergen in Norwegen, wo Sie sich gerade befinden. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Sie sind geboren worden in Texas. Sie haben studiert, geforscht in Harvard und Boston am Max-Planck-Institut in Leipzig sowie an der Freien Universität Berlin. In Bremen Violine, Klavier und Komposition an der Hochschule für Künste studiert. Sie haben ein Diplom in Psychologie und Soziologie. Heute arbeiten Sie als Professor der Neurowissenschaft an der Universität Bergen in Norwegen. Mir schwirrt der Kopf. Wie viele Leben haben Sie dafür gebraucht?
Na gut, ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr. Das hat sich so eins nach dem anderen hat sich das ergeben. Psychologie und Soziologie habe ich dann damals parallel studiert und weil ich das Musikstudium schon hinter mir hatte, ging das vielleicht auch ein bisschen schneller, als wenn man das jetzt direkt nach der Schule studiert.
Und Sie haben im letzten Jahr ein Buch herausgebracht über die heilende Kraft der Musik. Good Vibration heißt es. Was war heute die erste Musik, die Sie gehört haben?
Ich habe heute Morgen Mojo Dance Club Jazz, heißt das, glaube ich, gehört. Das hören wir oft morgens zum Frühstück mit den kleinen Kindern zusammen. Das ist so, ja, positiv klingende, ermunternde, motivierende Musik. Die läuft dann so im Hintergrund und hilft uns schon früh am Morgen, unsere Stimmung etwas aufzuhellen.
Kurz zusammengefasst, was jetzt auch das Buch anbelangt, was sagen Sie all jenen Menschen, die Musik bislang nur als, sagen wir mal, angenehmes Beiwerk im Leben bezeichnet haben?
Ja, ich gebe in dem Buch natürlich ganz viele Tipps dafür, wie sich jeder Mann und auch jeder Frau Musik im Alltag auch zunutze machen kann für die Gesundheit und fürs Wohlbefinden. Ja, das fängt also zum Beispiel damit an, dass man mit Musik zum Beispiel seine Stimmung aufhellen kann, dass man mit Musik vielleicht mehr positive Emotionen erleben kann. Und das ist schon der erste Faktor, der wichtig ist für die Gesundheit. Denn negative Emotionen, Stress, Sorgen, Ängste, Ärger, Feindseligkeit sind auf die Dauer sehr ungesund. Das ist auch in der Medizin lange Zeit sehr stark unterschätzt worden. Mhm. Und positive Stimmungen hingegen, also Good Vibrations sozusagen, unterstützen unsere Heilkräfte.
Mhm. Und da werden wir genau in dieser Stunde in die Tiefe gehen. Die Gesprächszeit heute mit Professor Stefan Kölsch. Mein Name ist Christine Heuck. Bis gleich. Die Gesprächszeit widmet sich heute der heilenden Kraft der Musik. Mein Gast ist Stefan Kölsch, Geiger und Neurowissenschaftler, um nochmal was anderes mit in die Anmoderation zu bringen, Herr Kölsch. Es ist total schön, dass man Sie immer wieder anders nennen kann. Das Angebot ist da ja groß bei allem, was Sie schon gemacht haben. Sie sind jetzt in Bergen, ich in Bremen. Haben Sie es schön gemütlich gerade?
Ja, in Bergen fängen jetzt gerade die Tage an, etwas kürzer zu werden als in Deutschland, damit auch vielleicht etwas gemütlicher. Zum Glück sind die Pisten hier beleuchtet, das heißt, da wird einem trotzdem nicht langweilig.
Sie waren in der ganzen Welt unterwegs. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Zeit in Bremen?
Oh, sehr schöne Erinnerungen. Ich habe ja nicht nur in Bremen Musik studiert, sondern ich bin auch in Bremen zur Schule gegangen, habe dort das Abitur gemacht am Gymnasium an der Kurt-Schumacher-Allee. Habe also einen Großteil meiner Jugend in Bremen verbracht, war im Jugendsinfonieorchester in Bremen und habe also ganz viele prägende Musikerinnerungen in Bremen gesammelt.
Und warum haben Sie sich letztlich dafür entschieden, wegzugehen?
Ja gut, während des Studiums hatte ich gewisse gesundheitliche Probleme. Da habe ich schon gemerkt, dass ich gewissen Trost in der Musik finde, aber auch gewisse, ja, Heilungseffekte mit der Musik erlebe, die ich dann eigentlich gerne näher verstehen wollte. Und obwohl mir da der Weg den ich dann genommen habe, noch gar nicht so klar war, wusste ich, ich möchte so in den Bereich Psychologie, Biologie, Medizin gehen. Und deswegen habe ich dann mein Studium relativ schnell in Bremen abgeschlossen mit der Konzertreifeprüfung und bin dann nach Leipzig gegangen und habe dort an der Uni Psychologie und Soziologie studiert und bin dann von dort aus in die, ja, in die biologische Psychologie, in die Biologie und in die Neurowissenschaft gegangen.
Wie viel Musik am Tag umgibt Sie denn auch heute noch da in Bergen?
Also gerade Musik hören tue ich schon sehr, sehr viel. Also ich benutze Musik sehr viel, um ja, meine Emotionen zu regulieren, meine Stimmung zu regulieren, um mich auch zum Sport zwischendurch zu motivieren, um mich zu konzentrieren, um mich vielleicht auch nochmal zur Arbeit aufzumuntern, solche Dinge. Und ich probiere natürlich auch selber viel zu spielen, denn ich glaube nach wie vor, dass die stärksten heilsamen Wirkungen bei der Musik sich vielleicht doch auch durch das eigene Spielen, vor allen Dingen durch das gemeinsame Musikerleben mit anderen ergeben. Jetzt heute Abend ist das Konzert hier in Bergen leider aufgrund einer Erkrankung abgesagt worden, aber auch das genieße ich sehr, also Live-Musik zu erleben. Und das ist natürlich in dieser Zeit heutzutage jetzt etwas schwierig aufgrund der Pandemiesituation Live-Musik zu erleben. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man Musik auch mit anderen zusammen erleben kann.
Das heißt also, an der Musik wird nicht nur herumgeforscht und an dem, was sie für uns Gutes tun kann, sondern sie spielen nach wie vor auch aktiv selber Geige.
Ja, ich gebe zwischendurch auch Konzerte. Leider jetzt etwas weniger, weil die Reisen eingeschränkt sind. Ich genieße das schon sehr, für mich selber mit Musik auch selber spielend zur Ruhe zu kommen, quasi ja, wie mit Musik zu meditieren, den Stress zu reduzieren und sagen wir mal, den Stress und die Sorgen des Alltags einfach für die Zeit des Musikmachens oder auch des Musikhörens zu vergessen.
Musik ist das Faszinierendste und Interessanteste, was die Menschheit je hervorgebracht hat, das haben Sie gesagt. Wann haben die Menschen sich das, sagen wir mal, Instrument Musik denn überhaupt zum ersten Mal erobert oder zu Nutzen gemacht, um eben, wie Sie sagen, runterzukommen, Ängste zu überwinden und so weiter und so fort?
Ja, das ist eine gute Frage, die wir natürlich nur spekulativ beantworten können, weil wir eben nicht wissen, wie es vor 100, 200, 500.000 Jahren oder Millionen von Jahren waren. Die ältesten Musikinstrumente, die entdeckt wurden bisher, sind so circa 40.000 Jahre alt. Aber ich denke, das ist wirklich plausibel anzunehmen, dass es Musik gibt, seit es den Menschen gibt. Also seit Hunderttausenden von Jahren. Möglicherweise kam Musik mit der Entstehung der Gattung Homo sogar auf den Planeten. Also da wären wir dann bei über 1 Million Jahre. Was wir heutzutage wissen, ist, dass was den Mensch vom Tier unterscheidet, als einfachste kognitive Funktion, ist, dass der Mensch in einer Gruppe einen Takt halten kann. Ganz einfach, erscheint uns trivial, kann aber außer uns keine andere Spezies. Und sobald diese Fähigkeit in einer Gruppe vorhanden ist, kann diese Gruppe gemeinsam Klänge produzieren. Bei der Sprache ist es ja so, nur einer kann gleichzeitig sprechen, ansonsten klingt es nicht oder wir können es auch nicht verstehen. Bei der Musik ist es so, dass viele gemeinsam Klänge produzieren können und es klingt immer noch gut. Und wenn wir gemeinsam Musik machen, dann erleben wir so ein Gewirrgefühl. Wir gehören zur Gruppe dazu. Wir erleben Gemeinschaft. Und wenn wir uns an Musik beteiligen und sozusagen ja, gemeinsam die gleichen Good Vibrations erleben, fördert das den sozialen Zusammenhalt. Und sozialer Zusammenhalt ist nicht nur etwas, was wir als soziale Spezies ganz besonders stark brauchen, es ist uns ein tiefes menschliches Bedürfnis, sondern es ist auch etwas, was natürlich evolutionär dann positive Funktionen hat.
Ich möchte nochmal auf die Angst zurückkommen, die ich gerade kurz erwähnt hatte. Man sagt ja immer so schön, wer Angst hat, singt schöne Lieder. Das war sicherlich früher auch schon so. Das ist heute auch so. Was passiert denn da in einem im Hirn?
Ja, also wenn sich Menschen an Musik beteiligen, wenn sie zum Beispiel ihre Bewegungen zu einem Takt synchronisieren, wenn sie singen, klatschen, tanzen, dann werden im Gehirn körpereigene Opioide ausgeschüttet. Ja? Körpereigene Opioide sind Botenstoffe im Gehirn, die uns trösten und die gleichzeitig auch dazu führen, dass wir uns anderen Menschen eher verbunden fühlen und uns also auch weniger allein gelassen fühlen. Und gleichzeitig, das wissen ja viele, lindert dieses System auch Schmerzen.
Also das heißt, man kann in unfassbar schmerzhaften Situationen, meinetwegen, sagen wir mal, ich breche mir jetzt ein Bein oder ganz furchtbar, der Daumen wird abgehackt beim Holzhacken. Wenn Musik ins Spiel käme, könnte diese Musik diese schlimmen Schmerzen verstummen lassen?
Ja gut, also natürlich nicht so stark wie eine Spritze. Ja, aber Musik kann zum Beispiel beim Zahnarzt ja auch schon vor der Spritze helfen und auch die Behandlung insgesamt angenehmer machen. Wir machen uns weniger Sorgen und wir erleben auch weniger Schmerzen. Das ist schon einer der best etablierten Aspekte in der Musikmedizin, dass Musik tatsächlich Schmerzen reduzieren kann. Und dafür auch für jeden, der jetzt hört, einen ganz einfachen Tipp. Nicht nur der Musik einfach zuhören, sondern sich tatsächlich auch selber an der Musik beteiligen. Zum Beispiel ganz einfach leicht mit den Fingern mittippen oder mit den Zehen, vielleicht mit der Musik atmen, ein- und ausatmen, ruhig sich auf die Musik konzentrieren. Das gilt natürlich dann auch für andere medizinische Behandlungen.
Mhm. Würde das bedeuten, wenn ich das regelmäßig mache und sagen wir mal eher auf der dunkleren Seite zu Hause bin, also viel Grübel und nachdenke über Gott und die Welt, dass es auf Dauer auch meine Einstellung im Gehirn, die Prozesse, die da ablaufen, ändern könnte?
Ja, da haben Sie völlig recht. Genau das passiert im Gehirn mit jedem Mal, mit dem wir uns Musik, sagen wir mal, ja, emotional und stimmungsmäßig etwas positiver und etwas leichter einstellen, hat das Wirkung im Gehirn, die es uns beim nächsten Mal leichter machen, das wieder hervorzurufen. Und beim übernächsten Mal noch leichter. Mhm. Wir nennen das die plastische Änderung im Gehirn, die dazu führt, dass wir lernen und dass etwas, was wir schon mal gemacht haben, beim nächsten Mal auch wieder leichter geht.
Was könnte denn die Marschmusik, die Sie zu Hause auf vielen Platten hatten, weil Ihr Vater Offizier war, bei Ihnen so implantiert haben?
Also Marschmusik, klar, auf der einen Seite hat das natürlich, sagen wir mal, etwas politisch Unkorrektes, weil es Musik ist, zu der Menschen in den Krieg ziehen und eben genau das tun, was sie nicht tun sollten, was schlecht für ihre Gesundheit ist und auch schlecht für die Gesundheit von anderen Menschen. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Elemente von Marschmusik, die musikalischen Elemente, eben auch Elemente sind, die ermutigend wirken. Es gibt viele Musik, die ermutigend wirkt und der Marschmusik gar nicht so unähnlich klingt. Ja, denken wir zum Beispiel an die Musik aus den Avengers, aus Superhero-Movies, teilweise auch Heavy-Metal-Musik, andere ja, Hard-Rock-Musik und so weiter. Musik, die uns ja, motivieren kann, aber auch ermutigen kann. Und das ist tatsächlich etwas, was ich mir sehr gerne auch persönlich immer wieder zunutze mache.
Und darüber und über Ihr Buch Good Vibrations sprechen wir gleich weiter hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Stefan Kölsch. Mein heutiger Gast, Professor Stefan Kölsch, weiß aus neurowissenschaftlicher Erfahrung um die wohltuenden Auswirkungen von Musik auf unser Gehirn, unsere Emotionen, unseren ganzen Körper. Ihre Forschungen finden wir vereinfacht dargestellt für uns zugänglich in Ihrem Buch Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. Wurde dieses Buch, Herr Kölsch, von anderen Wissenschaftlern aus anderen Zweigen mit offenen Armen empfangen?
Also ich habe es natürlich an vielen Kollegen auch vorher schon ausprobiert und im Vorhinein schon die Dinge, bei denen die Kollegen sagten, na, probier's mal vielleicht so oder so, korrigiert, geändert. Und zum Glück war das Feedback bisher uneingeschränkt positiv.
Sie haben es vorhin schon einmal angedeutet, haben Sie die heilende Kraft von Musik am eigenen Körper erlebt? Gab es da Auslöser, sich dem so zu widmen, wie Sie es tun?
Ja, also nicht nur ich selber, sondern eben auch viele Bekannte haben mir davon berichtet. Also eine Studienkollegin von damals sagte zum Beispiel, schon damals hat sie, wenn sie Grippe hatte, immer viel Geige gespielt oder wenn sich eine Grippe anbahnte und selber gemerkt, dass es ihr dann irgendwie besser ging. Und nach der Publikation des Buches habe ich viele E-Mails bekommen von Menschen, die mir ihre Erlebnisse berichtet haben, wie ihnen Musik über Krankheiten hinweg geholfen hat. Oder auch von Krankenschwestern oder Ärzten, die mir erzählt haben, wie sie, angeregt auch durch das Buch, Patienten Musik zum Hören gegeben haben und dann gesehen haben, dass zum Beispiel ein Patient, der nicht mehr weiterleben wollte, Ernährung abgelehnt hat, dann wieder Mut geschöpft hat und darüber tatsächlich wieder angefangen hat zu essen und die schwierige Situation tatsächlich überlebt hat.
Wahnsinn. Wenn Sie jetzt sagen, Musik spielt eine wirklich große Rolle bei der Behandlung von eben psychischen und körperlichen Krankheiten, gilt das denn für alle Formen der Musik?
Ja, ich denke schon. Wichtig ist ja, wie die Musik auf einen Menschen wirkt. Ja? Und beim einen funktioniert eben Klassik besonders gut, weil dieser Mensch vielleicht eine besondere Verbindung zu Klassik hat und Klassik ganz besonders liebt. Und beim anderen funktioniert vielleicht auch Heavy Metal ganz gut, weil der oder sie vielleicht Heavy Metal ganz besonders gerne mag. Mhm. Ich selber höre ausgesprochen viel und sehr gerne Jazz. Ich höre aber auch AC/DC und mit meinen Kindern höre ich auch Elvis. Also ich selber höre auch relativ viel quer durch den Garten.
Aber gibt es das denn nicht auch, dass Menschen zum Beispiel ganz genau gegenteilig reagieren und sagen, mach das aus, ich bekomme körperliche Schmerzen, wenn ich diese Art von Musik höre?
Ja, ganz genau. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich zurückhält mit Vorschlägen und, sagen wir mal, musikalischen Rezepten und sagt, also, wenn Sie intelligenter werden wollen, dann hören Sie diese Sonate von Mozart, und wenn Sie Ihre Depression loswerden wollen, dann hören Sie, keine Ahnung, diesen Walzer von Strauss oder so, ja. Es kommt wirklich darauf an, wie die Musik auf den Menschen jeweils selber wirkt. Denn der eine findet Heavy-Metal-Musik vielleicht ermutigend und der andere sagt, wie Sie es gerade erwähnten, ja, also das hört sich für mich ganz schrecklich an. Mhm. Und umgekehrt hört diese Person dann vielleicht gerne Oper und der Heavy-Metal-Fan sagt dann, ja, also mit der Oper, da kann ich wirklich nichts anfangen, das hört sich für mich ganz furchtbar an.
Stimmt. Ganz persönliche Erfahrung meinerseits bei Mozarts Zauberflöte zum Beispiel, ich habe früher Querflöte gespielt, kommen mir wirklich immer Tränen der Rührung und Melancholie, aber es ist gut. Und bei einem Konzert von Metallica, denn ich mag sie wirklich sehr, durchfährt mich immer eine Energie, die mir sagt, du kannst alles machen, du schaffst alles, du bist stark. Sowas in dieser Richtung. Das ist Wahnsinn.
Ja, genau. Das eine ist für Sie sozusagen das Gänsehaut- und Tränenstück und das andere ist dann für Sie das Ermutigungsstück. Und ich gebe in meinem Buch ja auch den Ratschlag, dass sich jeder sozusagen so einen eigenen Musiktresor zusammenstellt, wo er oder sie dann auch Stücke sammelt, die zum Beispiel Gänsehaut auslösen oder besonders stark motivieren und ermutigen.
Welche Vorgänge konkret im Hirn machen uns denn glücklich oder bewirken das Gegenteil, machen uns gesund oder stressen uns eher?
Also, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Opioide im Gehirn ausgeschüttet werden, vor allen Dingen dann, wenn wir uns gemeinsam an Musik beteiligen. Es gibt aber auch noch einen anderen Botenstoff im Gehirn, das sogenannte Dopamin oder ja, der Treibstoff für den Spaßmotor im Gehirn, wie ich das nenne. Und der wird ausgeschüttet, sobald wir Musik angenehm finden und sobald uns Musik Spaß macht. Und das ist deswegen auch ganz wichtig, weil das ein Botenstoff ist, der bei vielen Krankheiten nicht genug ausgeschüttet wird. Also zum Beispiel bei Depression. Und gerade bei schwerer Depression kann es sein, dass Menschen eben keine Lust haben, irgendetwas zu tun, was ihnen Spaß macht. Wenn sie dann aber Musik hören, die sie angenehm finden und die sie irgendwie positiv berührt, dann führt das dazu, dass wenigstens ein paar Moleküle Dopamin im Gehirn ausgeschüttet werden. Und wo ein paar Moleküle Dopamin ausgeschüttet werden, folgen gleich 1000 hinterher. Und so kann durch Musik dann eben ein Durchbruch geschafft werden.
Das heißt also wirklich ganz konkret, Musik ist in der Lage, die Chemie des Hirns zu verändern.
Ja, da haben wir mittlerweile sehr gute Studien, die das sehr schön zeigen. Und das können wir uns eben auch in unserem Alltagsleben zunutze machen.
Sehr schön. Darüber sprechen wir gleich weiter in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Da freue ich mich sehr. Stefan Kölsch sitzt in Bergen, ich in Bremen im Studio. Deshalb knackt's und knistert es eventuell mal und klingt komisch, aber dann wissen Sie Bescheid und nehmen uns das Ganze nicht übel. Bis gleich. Stefan Kölsch, Psychologe und Neurowissenschaftler. Mit der Musik begann alles in Bremen an der Hochschule für Künste. Heute forscht er an der Uni in Bergen an der heilenden Kraft der Musik. Letztes Jahr ist das Buch Good Vibrations erschienen. Herr Kölsch, kann ich alleine also schon einen Kopfschmerz mit Musik lindern?
Ja, das ist möglich. Musik kann bei chronischen Schmerzen helfen. Bei Kopfschmerzen muss man natürlich manchmal vorsichtig sein. Es gibt Menschen, die mit Migräne eben Ruhe brauchen und keine Musik haben möchten. Ich rate bei Migräne dazu, wenigstens mal auszuprobieren, wie es ist, auf einem Ton, den man selber summt, langsam auszuatmen, dann wieder einzuatmen und beim Ausatmen wieder zu summen, dabei bis 6 zählen, 2 einatmen, wieder 6 Schläge ausatmen, 2 einatmen. Mal schauen, ob es hilft. Wenn es nicht hilft, stehen im Buch sonst auch noch andere Tipps, die man ausprobieren kann.
Ist denn so grundsätzlich, wenn man sich Musik zu Nutzen machen möchte, um bestimmte Dinge zu lindern, Schmerzen, seelische, körperliche oder ein bisschen runterzukommen, ist dabei bewusstes Hören ausschlaggebend oder wirkt auch Berieselung?
Das kann helfen im Hintergrund, sozusagen als Stimmungsmodulator oder um die Stimmung einfach nochmal aufzufrischen, durchaus, um uns irgendwie mit emotional anzustecken oder sozusagen die Resonanzen der Good Vibrations der Musik in uns hervorzurufen. Das geht schon. Manchmal ist es jedoch so, dass man zum Beispiel vielleicht Probleme hat mit negativen Gedankenschleifen, wie wir das nennen. Ja, also wenn unsere Gedanken immer wieder um etwas Negatives kreisen, etwas, was uns vielleicht gestresst hat oder uns immer noch stresst, der blöde Kollege, die fiese Ex, ja. Und solche negativen Gedankenschleifen sind tatsächlich extrem ungesund. Wir meinen, wir könnten zwar an nichts anderes mehr denken, aber das stimmt nicht. Also wir können schon an was anderes denken, uns fällt das bloß in diesem Moment sehr, sehr schwer. Und mit Musik können wir solche negativen Gedankenschleifen eben kinderleicht abschalten. meinem Buch erkläre ich auch genau, wie es geht. Aber sozusagen schon mal so als Tipp Vorwegnahme, in solchen Situationen ist es wichtig, der Musik eben nicht einfach zuzuhören und seine Gedanken schweifen zu lassen, sondern sich tatsächlich irgendwie auf die Musik zu konzentrieren. Zum Beispiel innerlich mitzusingen, den Takt vielleicht mitzuklopfen. Am besten ist es vielleicht dazu zu tanzen. Das geht nicht immer, wenn man in der Straßenbahn ist unterwegs oder so. Dann reicht es auch schon, wenn man mit kleinen Bewegungen sich dran beteiligt. Mit dem Fußtippen, mit den Fingern im Takt der Musik bewegen oder eben auch im Takt der Musik zu atmen.
Gute Tipps, die Sie da für uns haben. Manchmal ist es natürlich sehr, sehr schwer, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, seelisch in Not gerät, eine Panik hat oder so, dann kommt, Sie haben das ja alles schon erklärt, dieses Stresshormon Cortisol ins Spiel, was ja wichtig ist, wenn wir von einem Löwen davonrennen wollen, aber eben wegen dunkler Gedanken und Arbeitsstress ist natürlich überhaupt nicht hilfreich ist. Da starte ich dann zum Beispiel meine Playlist von Mozart auf dem Handy, schließe die Augen, das kann helfen. Wie Sie sagten, man konzentriert sich drauf. Wie genau haben Sie das denn erforscht? Haben Sie Probanden und Probandinnen gehabt, Kopfhörer rauf, Musik rein, Hirnströme gelesen?
Also in meinem Buch berufe ich mich hauptsächlich auf Studien, die bereits durchgeführt wurden. Und zwar nicht nur auf einzelne Studien, sondern am liebsten auf Studien über eine Reihe von Studien, sogenannte Meta-Analysen. Die gibt es allerdings, was die Effekte von Musik angeht, jetzt noch nicht in allen Bereichen, die ich mir wünschen würde. Zum Beispiel zu dem Schmerzphänomen führen wir gerade hier in meiner Gruppe in Bergen Experimente durch, wo tatsächlich Menschen entweder Musik einfach nur so zuhören oder zum Beispiel den Takt der Musik mitklopfen, während Schmerzstimuli verabreicht werden. Und da sehen wir dann, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt, ob man der Musik einfach nur zuhört oder ob man sich aktiv an der Musik beteiligt.
Sie sagen grundsätzlich auch, Musik kann helfen, eine Sprache zu erlernen, erwerben, Schlaganfall, chronische Krankheiten, Demenz, Wachkummerpatienten führen Sie sogar auf. Also Musik kann auch dort Wunder wirken. Wie sieht da so eine Musiktherapie konkret aus in diesen körperlich schweren Fällen?
Ja, also eine der vielleicht aufsehenerregendsten Studien der letzten Jahre hat gezeigt, dass Musik schon in der Akutphase nach einem Schlaganfall helfen kann. Und in der Studie bekamen Schlaganfallpatienten wenige Tage nach der Einlieferung in das Krankenhaus jeden Tag für circa eine Stunde eine CD mit Musik zu hören. Und eine Kontrollgruppe bekam dann eine CD mit einem Audiobuch. Und nach wenigen Monaten hatten sich dann die Gehirne der Personen der Musikgruppe tatsächlich besser erholt als die der Kontrollgruppe. Die Patienten konnten zum Beispiel Gedächtnisaufgaben besser lösen. Und deswegen auch ein Tipp hier für Angehörige von Schlaganfallpatienten. Bringen Sie dem Patienten gerne seine oder ihre Lieblingsmusik und Kopfhörer mit. Am besten übrigens Musik mit Text. Wichtig, dass die Musik nicht zu laut ist. Da muss man den Patienten ganz genau beobachten. Nach einem Schlaganfall ist das Gehirn sehr empfindlich. Und natürlich ganz wichtig, dass es Musik ist, die der Patient gerne mag und nicht Musik, die man selber vielleicht gerne mag und der Patient nicht.
Ist Musik dann letztlich, wenn wir von diesen schweren Formen von Erkrankungen reden, wo sie helfen kann, wenn wir von Depressionen reden, wo Musik helfen kann, in bestimmten Fällen genauso wirksam wie ein Medikament?
Also Depression ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil es für die Depression tatsächlich noch nicht wirklich gute Medikamente gibt. Es gibt starke Placebo-Effekte bei der Depression und es gibt Medikamente, die bei Depression verabreicht werden, aber wie sehr die tatsächlich über Placebo-Effekten drüber hinausgehen, ist noch nicht unumstritten. Ja. Ich sage nicht, dass das gerade in der Akutphase hilfreich sein kann. Ich möchte auch überhaupt nicht davon abraten, aber die Datenlage für die Musik ist nicht weniger dünn. Ja? Deswegen haben wir nicht weniger Grund, Musik für eine Depression zu verschreiben oder Musiktherapie, als Medikamente auch. Wichtig ist bei der Depression, das haben wir mittlerweile in Studien erfahren, dass die depressiven Patienten oft Musik hören, von der sie meinen, dass sie ihnen gut tun würde, die ihnen aber tatsächlich noch eher schadet. Denn Depressive haben, und auch Menschen mit Tendenz zu Depressionen, haben die Neigung, wenn es ihnen schlecht geht, Musik zu hören, die zu ihrer Stimmung passt. Ja, also traurig klingende Musik, da fühlen sie sich verstanden, da fühlen sie sich nicht alleine, da finden sie Trost in der Musik. Und es ist aber ganz wichtig, auch wenn man den Patienten vielleicht in dieser Stimmung mit dieser Musik abholen kann, dann relativ schnell überzugehen zu Musikstücken, die sich anhören wie die Stimmung, in die man kommen möchte. Also zum Beispiel ermutigt oder etwas ruhiger oder fröhlich. Ja, und deswegen auch ein wichtiger Tipp hier für Patienten mit Depressionen, aber Sie hatten vorhin Angstpatienten erwähnt, also auch für Angstpatienten, sich in Phasen, in denen es einem gut geht im Leben, schon eine Playlist zusammenzustellen. Für Depressive, die zum Beispiel melancholisch klingend anfängt, mit der Musik, die zur Stimmung passt, wie man sie aus seinen depressiven Phasen kennt, und die dann Stück für Stück übergehen zu ermutigt und positiv, fröhlich klingender Musik.
Das ist ein guter Ratschlag. Ich werde ihn auch sofort befolgen, denn ich glaube, wir kennen das alle. Jetzt kommt auch noch der Winter und diese Corona-Pandemie macht es ja nicht besser. Hier und da zwickt es dann in der Seele doch ganz schön. Also wahnsinnig guter Tipp. Wenn Musik aber gesund hält, Herr Kölsch, oder Musik macht auch gesund, macht ein musikloses Leben dann im Umkehrschluss eventuell krank und depressiv?
Also vor allen Dingen macht ein Leben krank und depressiv, das mehr negative als positive Emotionen hat. Und in meinem Buch stelle ich auch die eine Studie vor, die mehrere Jahrzehnte zurückgegangen ist und Beschreibungen von Nonnen über ihre Lebensereignisse ausgewertet hat und gefunden hat. Nonnen, also Menschen, die mehr negative Emotionen erleben, leben kürzer. Die Lebenserwartung ist kürzer. Und zwar um wie viele Jahre kürzer in der Studie? 10 Jahre. Das heißt, wir können sehr viel ändern, dadurch, dass wir mehr positive als negative Emotionen erleben. Und ob man das jetzt mit Musik macht oder mit Sport oder mit Essen oder mit anderen schönen Dingen im Leben, ist letztendlich eben selber überlassen. Bei mir funktioniert eben Musik besonders gut. Ich kenne viele Menschen, bei denen Musik ebenfalls besonders gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass Musik in gewissen Aspekten ja sowas Direktes, Unmittelbares hat, wo es sofort ein paar Dopaminmoleküle im Gehirn freisetzt und sofort unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wir können Musik ganz einfach immer bei uns dabei haben oder uns innerlich vorsingen und deswegen auch ja, eigentlich genial, praktisch und einfach ist.
Und kalorienfrei im Vergleich zu Schokolade. Musik kann so sehr helfen, darüber spreche ich heute mit meinem Gast Stefan Kölsch, er in Bergen, ich in Bremen und gleich wieder hier zusammen auf Bremen 2. Stefan Kölsch, in allem zu Hause, in der Musik, in der Psychologie und Soziologie, in der Neurowissenschaft, einen tollen Einblick in das, was Musik in unserem Inneren an guten Dingen bewirken kann, bekommen wir in seinem Buch Good Vibrations. Herr Kölsch, hat es lang gedauert, bis diese Erkenntnisse ernst genommen worden sind?
Ja, es hat nicht nur lange gedauert, es dauert eigentlich immer noch. In Deutschland ist Musiktherapie ja immer noch nicht möglich, durch Ärzte verschrieben zu werden. Das ist, denke ich, etwas, was ich auch ändern muss. Ich hoffe auch, dass ich mit meinem Buch vielleicht sogar etwas dazu beitragen konnte. Es ist natürlich so, dass die Musiktherapeuten in erster Linie ja, Kliniker sind oder also Leute, die mit Menschen arbeiten und keine Forscher. Deswegen hat es lange Zeit gedauert, bis gute Forschung aus dem Bereich der Musiktherapie zum Beispiel hervorgegangen ist. Und die Musiktherapie insgesamt und die Erforschung, die wissenschaftliche Erforschung der heilsamen Wirkung von Musik ist relativ jung. Also wir sprechen hier von 15 bis 20 Jahren. Ja, und da ist natürlich die pharmazeutische Forschung schon erheblich weiter und älter. Mhm. Das heißt, es gibt da noch Aufholbedarf.
Ist der Musikkonsum unterschiedlich Ihres Ermessens nach in den Ländern auf der Welt?
Ja, also es gibt gewisse Unterschiede, natürlich gerade zwischen den industrialisierten Nationen und denen, die nicht industrialisiert sind, auch im Hinblick darauf, wie viel die Menschen selber tatsächlich Musik machen. Ja. Zum Beispiel ist es in unserer Kultur ja auch oft ja, so eine Selbstauffassung von vielen Menschen, ich bin ganz unmusikalisch, ich habe kein Instrument gelernt, ich kann keine Noten lesen, für mich trifft das wahrscheinlich alles gar nicht zu. Und in anderen Kulturen, vor allen Dingen nicht in industrialisierten Kulturen, da sieht man das ganz anders. Da ist jeder musikalisch, jeder nimmt auch an den Festen beim Singen oder mit dem Spielen von Instrumenten und mit dem Tanzen teil. Und dort ja, geht man noch viel mehr davon aus, dass Musik ein Teil der menschlichen Natur ist. Und wir wissen mittlerweile aus wissenschaftlicher Sicht, dass das auch völlig richtig ist. Musik gehört zu uns Menschen genauso wie Sprache auch. Und das wissen wir deswegen, weil jede uns bekannte Kultur nicht nur Sprache, sondern eben auch Musik hat.
Würden Sie denn sagen, es gibt da Menschen, die musiktalentierter sind oder da ein bisschen offener sind oder irgendeine Region in dem Gehirn haben, was Musik besser verarbeiten und aufnehmen kann? Oder ist das eine mehr?
Also wir wissen, dass Menschen, die sehr, sehr viel üben, und um ein Spitzenmusiker zu werden, muss man eben sehr, sehr viel üben, Änderungen im Gehirn zeigen, die relativ ja, typisch für Musiker sind. Also zum Beispiel eine größere Hirnrinde, größere motorische Areale, stärkere Verbindungen zwischen den beiden Hirnhälften. Aber dazu muss man auch sagen, dass jeder, der irgendeine Tätigkeit besonders intensiv übt über Jahre und Jahrzehnte, im Gehirn entsprechende plastische Änderungen dann auch zeigt.
Konnte man bislang wiederum auch Zusammenhänge feststellen, was Kriminalität angeht? Also These, sehr gewagte von mir, sehr banal heruntergebrochen. Wir stellen uns aggressive Jungs vor mit einem kaputten Zuhause. Kann man sagen, die gelängen seltener in krumme Geschäfte und ein schlechtes Leben, würden sie anstatt, keine Ahnung, Gangster-Rap, fröhlichen Jazz hören? Wären sie damit sozialisiert worden? Hätten sie den Zugang dazu gehabt? Wäre das Leben gegebenenfalls anders oder besser verlaufen?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz wichtige und interessante Frage, die gerade in den letzten Jahren auch immer mehr Forscher im Feld interessiert hat. Jetzt ist es natürlich nicht leicht, solche Studien wissenschaftlich wasserdicht durchzuführen. Was man bisher gemacht hat, ist zum Beispiel, dass man in Schulen Kinder zufällig ausgewählt hat, die entweder einer Musikgruppe zugelost wurden oder einer Gruppe, die keine Musik macht, sondern entweder gar nichts oder was anderes. Und da fällt auf, dass vor allen Dingen die prosozialen Tendenzen der Kinder erheblich stärker entwickelnd sind in der Musikgruppe. Also zum Beispiel verhalten die sich fairer gegenüber anderen. Sie verhalten sich freundschaftlicher gegenüber anderen. Sie verhalten sich einfühlsamer gegenüber anderen. Und das, da kommen wir wieder darauf zurück, was ich ganz am Anfang sagte, ist wahrscheinlich auch das, was evolutionär die adaptive Funktion von Musik war, dass sie den Menschen kooperativer gemacht hat, dass sie zu stärkerem sozialem Zusammenhalt geführt hat. Und da ist das tatsächlich durchaus denkbar, dass Jugendliche zum Beispiel mit starken sozialen Problemen über die Musik auch aus diesen starken sozialen Problemen herausfinden. In Berlin gab es ja auch diese ganz tolle Initiative mit dem Chor für die Obdachlosen, in der tatsächlich soziale Verlierer unserer Gesellschaft Kontakte etabliert haben, gemeinsam gesungen haben und darüber auch den Ausstieg geschafft haben, entweder aus kriminellem Milieu, aus Drogenmilieu oder aus ihrer Arbeitslosigkeit, wieder angefangen haben, Jobs nachzugehen und so weiter.
Also Musik bringt im wahrsten Sinne des Wortes in Schwung.
Musik hat auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, unsere Seele, unseren Geist, unseren gesamten Körper in Schwung zu bringen.
Wie ist es denn, Herr Kölsch, in Norwegen? Hat Musik da eine besondere Stellung, zum Beispiel Bergen versus Bremen?
Also gerade die Bergener und die Bremer sind sich von ihrer Mentalität her schon relativ ähnlich. Bergen hat ja auch eine alte Hanse-Niederlassung eine ganze Weile lang hier gehabt und da hat es ganz viel Austausch zwischen Bergen und anderen Hansestädten gegeben. In einigen Gebäuden hier denkt man sei in Hamburg oder in Bremen. Die Mentalität hier ist nicht ganz unähnlich. Es ist allerdings so, dass in Bergen zum Beispiel erheblich mehr Musiktherapeuten beschäftigt werden. Es ist für Patienten erheblich leichter, Musiktherapie zu bekommen. Es ist relativ gewöhnlich, dass zum Beispiel in Altenheimen, in Pflegeheimen ein Musiktherapeut arbeitet und mit den Patienten zum Beispiel zusammen singt, zusammen Musik macht und Musik als Instrument der Begegnung nutzt. Und das ist etwas, wo Norwegen, Deutschland, denke ich, eine Nase voraus ist. Ja. Es ist meines Erachtens wichtig, dass die Musiktherapie in Deutschland weiter gefördert wird. Jetzt ist es natürlich so klar, wir Akademiker sind darauf trainiert, Dinge kritisch zu sehen und skeptisch zu sehen. Also zum Beispiel, ich bin aber wirklich skeptisch, ob Musik bei Alzheimer zum Beispiel tatsächlich helfen kann. Das ist etwas, was wir hier in Bergen auch in einem großen Forschungsprojekt gerade untersuchen. Und die ersten Vorergebnisse, die wir haben, sehen recht vielversprechend aus. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, die Medizin hat ja auch noch keine Therapie gegen Alzheimer. Ja? Musik zu messen am Maßstab Alzheimer ist ein sehr, sehr hoher Maßstab. Ja? Also wenn wir sagen, naja, bin ich aber skeptisch, ob Musik bei Alzheimer helfen kann, ist das natürlich ein extrem hoher Maßstab, der dann auch angelegt wird.
Also da muss man natürlich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, aber auf der anderen Seite wissen wir alle aus unserem persönlichen Leben so sehr tausend kleine Beispiele dafür, was Musik alles bewirkt, eben was Sie angesprochen haben. Man wird fröhlicher. Auf einmal, ich mache Musik an, dann fange ich an zu putzen. Das fällt mir so leicht auf einmal. Und es gibt noch so viel mehr. Und wenn Sie sagen, in Deutschland müsste noch ein bisschen mehr getan werden, was die Musiktherapien anbelangt, vielleicht können Sie da ja irgendwas bewirken, Herr Kölsch?
Ja, ich hoffe es sehr. Also teilweise ist es so, dass man mit Musik eben erstaunliche Dinge sehen kann, die mit herkömmlicher Medizin so weder beobachtet werden können, noch erklärt werden können. Ja? Also zum Beispiel kann man bei Parkinson vielleicht die erstaunlichen Wirkungen von Musik am eindrücklichsten beobachten, denn Parkinson-Patienten kann Musik helfen, sich wieder flüssig zu bewegen. Ja, die typischen Symptome der Parkinson-Krankheit sind ja starke Bewegungsstörungen, Steifheit, Zittern, Bewegungsblockaden. Die sind mit Musik wie abgeschaltet. Ja, ich habe schon Parkinson-Patienten im fortgeschrittenen Stadium gesehen, die zu Musik getanzt haben, als wären sie nie krank gewesen. Das kann man kaum glauben, wenn man das so sieht. Ja, und deswegen vielleicht auch noch ein Tipp für Parkinson-Patienten. Probieren Sie mal mit Musik spazieren zu gehen. Ja, nehmen Sie Musik mit, die ungefähr Ihrem Gehtempo entspricht. Außerdem auch etwas schnellere und etwas langsamere Musik. Und nutzen Sie Musik im Alltagsleben, um sich wieder besser bewegen zu können.
Also Körper, Seele, Musik im Einklang kann so viel bewirken. Tipps, wie jeder und jede von uns mit Musik im Alltag schon mit Kleinigkeiten das eigene Wohlbefinden unterstützen und fördern kann, haben Sie uns ja auch schon ein paar gegeben. Und damit danke ich Ihnen wirklich von Herzen für die Einblicke in das, was ich persönlich schon immer geglaubt habe, nämlich dass Musik uns in Tiefen erreicht wie kaum etwas anderes und dass sie gesund halten und machen kann. Professor Stefan Kölsch, das Buch Good Vibrations über die heilende Kraft der Musik, Psychologe und Neurowissenschaftler an der Uni in Bergen. Dahin liebe, liebe Grüße und alles Gute wünsche ich Ihnen, Herr Kölsch. Danke für dieses schöne Gespräch.
Es war mir ein ganz herzliches Vergnügen. Ganz viele herzliche Grüße zurück nach Bremen.
Und lassen Sie sich mal wieder hier blicken, wenn es geht. In Bremen.
Jederzeit immer gerne, wenn man wieder reisen darf.
Genau, da müssen wir natürlich noch ein bisschen abwarten. Was jederzeit geht allerdings, die Gesprächszeit mit Stefan Kölsch nachzuhören. Jederzeit auf bremen2.de.
Bremen 2 – Gesprächszeit.